Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast, bei einer neuen Folge. Und heute geht es um das Thema Trailrunning. Zu Gast heute Corinna Kuhn. Sie ist Tristyle-Coach, Triathlon-Coach und vor allem passionierte Trailläuferin. Und natürlich Lissi, Elisabeth Niedereder, Tristyle-Head-Coach. Liebe Corinna, gleich an dich die erste Frage. Was ist Trailrunning?
Trailrunning ist das Laufen, das nicht den Asphalt beinhaltet. Ja, in der Natur sein, eins mit der Natur sein, Abenteuer, Spaß.
Was bedeutet das, abgesehen von Spaß und Abenteuer für dich persönlich? Wie oft machst du's?
Ich mache schon 2-3 Mal die Woche. Es bedeutet für mich Freiheit, in der Natur sein, das Genießen, egal bei was für ein Wetter. Dankbarkeit zeigen dafür, dass man das machen kann, dass man in der Natur sein kann, dass man so frei laufen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Das heißt, Trailrunning findet bei dir das ganze Jahr über statt?
Ja.
Also du bist keine, die im Winter dann zu Hause bleibt, weil es ein bisschen schneit oder regnet oder kalt ist?
Gerade im Winter ist das Traillaufen sensationell. Also gerade im Winter muss man eigentlich Traillaufen. Wirklich. Das ist im Schnee. Es ist wirklich...
Da haben wir schon einige Abenteuer gehabt, ja.
Also gerade im Herbst und im Winter hat das eine ganz eigene Magie.
Weil du gesagt hast, Lissi, da haben wir schon einige Abenteuer gehabt. Jetzt eigentlich an euch beide die Frage, ihr wart ja schon oft gemeinsam beim Trailrunning. Wie genau geht ihr das an? Wie muss das geplant werden? Vor allem für diejenigen, die vielleicht da noch nicht so viel Erfahrung haben. Wie geht man die Sache ran?
Also grundsätzlich hat die Cori ja schon erwähnt, Trailrunning ist quasi alles abseits des Asphalts. Das heißt, es steht jetzt einem frei, ob man sagt, man macht einen klassischen Waldlauf oder man wählt einfach nur ein Terrain, das eben nicht asphaltiert ist. Ja, wie zum Beispiel in der Lobau, wo es zwar eher flach ist, aber wo alles Schotter, Feldwege, sage ich mal Waldwege sind. Und ja, wir planen unsere Touren ein bisschen nach Lust und Laune. Wir haben aber schon alles dabei gehabt von, ja, ich würde sagen, hochalpinem Gelände bis zu eben Gelände wie in der Lobau, wo es jetzt vielleicht nicht sonderlich theoretisch anspruchsvoll ist, aber was zwischendurch auch mal gut ist. Und wir zwei stimmen uns da immer ab und sagen, welche Distanz wollen wir machen, welche Höhenmeter in etwa. Und mittlerweile kennen wir uns aber schon so gut, dass wir nur mehr den Ort der Strecke sagen müssen. Und dann wissen wir eigentlich schon in etwa, wie intensiv wird das, wie viel Höhenmeter Sand ist und vor allem, wie sind die Höhenmeter verteilt.
Ja, vor allem, ich bin im Süden von Wien, zu Hause im Speckgürtel. Und die Lissi kennt eher so den Norden von Wien, also Kahlenberg, die Gegend herum. Ich bin eher so Anninger Gegend. Und dementsprechend, wo wir laufen, plant Lissi die Runde oder ich die Runde.
Und wenn eine von euch beiden so eine Runde plant, wie lang geht's dann?
Oh Gott.
Ja, ich sage einmal Minimum, wirklich Minimum 2 Stunden. 2 bis 4 Stunden. Wir haben aber auch schon ja, eine Odyssee hinter uns mit 8 Stunden, glaube ich. Oder länger war sie dann sogar. Oder 10 Stunden. Ja, war spannend.
Odyssee war nicht geplant, nehme ich an.
Doch.
Ah, die war geplant. Aber und wie viele Kilometer kamen da zusammen?
Sie war geplant mit 50 Kilometer. Und auch wirklich auch durchgeplant, nur... Es gab da noch Schnee, beziehungsweise es hat geschneit, es war Mitte April und damit haben wir nicht gerechnet und dementsprechend hat es dann länger gedauert.
Ja, länger, da waren einfach die äußeren Bedingungen und dann sieht man natürlich auch die Wege nicht so gut, vor allem wenn man zum ersten Mal dort ist. Also wir erkannten einen Teil der Strecke schon, sage ich mal, wie unsere Westentasche, den neuen Teil aber nicht so gut. Und das Problem ist einfach, wenn es überall Schnee hat sozusagen, dann kann man die beste Routenplanung haben und wir haben beide Handys und Uhren alles eingestellt gehabt. Aber wenn es dann heißt, so jetzt links und dann ist aber kein Weg, dann ja, dann klettert man halt irgendwo durch und kommt dann da wieder dementsprechend wo raus. Gott sei Dank sind wir da beide nicht so pingelig, ja, und haben auch kein Problem damit, wenn wir uns einmal wo verlaufen. Aber die Dauer ergibt sich vielleicht auch daraus, dass wir ja beide immer gewisse Anreise haben zu den Trails. Das gehört auch dazu. Ich meine, die Cori hat direkt vor der Haustür zwar einen Trail und ich habe es theoretisch auch nicht weit, aber man will ja dann auch gemeinsam auch was erleben. Und wenn man dann sagt, man fährt jetzt extra vielleicht 30 oder 45 Minuten wohin oder sogar länger, dann fährt man dort nicht hin, dass man 30 Minuten läuft, sondern dann will man ja auch ein bisschen was erleben und deshalb eben so 2 Stunden, wobei wir gehen gar nicht nach den Stunden, wir gehen einfach nach der Route, Kilometer, Höhenmeter und die wollen wir dann bewältigen, sofern es möglich ist, ja.
Aber wie man sieht, beim Trailrunning gibt es natürlich viele Dinge, die sind planbar und manche sind dann eben doch nicht planbar. Die wenigsten werden mit 50 Kilometer beginnen. Also
hoffentlich bitte.
Was ist euer Tipp, wenn man ganz neu in dem Metier ist, wie soll man die Sache rangehen?
Einmal eine Route aussuchen, die einem vielleicht leicht fällt. Vielleicht wirklich mal die Lobau, da ist wirklich fast 100% Trail. Und man hat so ein paar Stiche drinnen, die bergauf und bergab gehen. Weil Traillaufen ist zwar einfach und kann eigentlich auch jeder, aber gleich einmal ins Gelände gehen, wo man 500, 600 Höhenmeter hat. Selbst als trainierter Läufer, der aber nur auf Asphalt läuft, ist das schon was anderes.
Also das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben und unterstreichen, ja, weil das wird oft gerne ein bisschen unterschätzt und vor allem jetzt, wenn man die Höhenmeter betrachtet, eben diese Aufteilung der Höhenmeter. Also wir erleben das immer wieder, oft wenn man die Cori erzählt, wo sie unterwegs war oder wenn ich ihr das sage und dann sieht man nur die Höhenmeter und die Distanz sagt, boah, du hast aber viel Höhenmeter zurückgelegt und oft sind sogar mehr Höhenmeter, wenn sie gut verteilt sind, leichter verträglich, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat auf 20 Kilometer nur unter Anführungszeichen 500 oder 400 Höhenmeter und die sind aber alle vielleicht gleich am Anfang auf den ersten 3 Kilometern und in einem durch, weil dementsprechend geschwächt geht man natürlich dann auf die restliche Distanz und deshalb gibt es ja auch dann sozusagen Spezialisten, beziehungsweise wenn wir dann auch zum Beispiel unseren Trailrunning Workshop anbieten, jetzt Ende November, dann erklären wir das natürlich auch noch einmal ein bisschen genauer, wie man da herangehen sollte an die Sache, was man jetzt beachten sollte und was auch ganz, ganz wichtig ist, es kann und es soll, würde ich sagen, auch jeder Trailrunning jetzt als Sport betreiben, aber es ist vielleicht auch nicht in jeder Trainingsphase sinnvoll oder zielführend. Wenn ich ein Flachlandläufer bin oder ein Asphaltläufer und vielleicht auch in naher Zukunft einen Wettkampf auf dem Asphalt habe, wo es wirklich um die Zeit und so weiter geht, dann bringt es jetzt nichts, wenn ich 2 Wochen vor dem Wettkampf beginne, den Fokus auf Trailrunning zu legen. Jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Also das muss auch schon vom Zeitpunkt des Trainings zusammenpassen.
Vor allem es geht auf eine andere Muskulatur und so Höhenmeter können einen schon richtig die Luft abschnüren. Also ich kann an manchen Tagen alles bergauf laufen und an manchen Tagen tue ich mir beim kleinsten Hügel schwer, obwohl ich es gewohnt bin.
Also wenn jemand vom Asphalt kommt, wo es ja doch meistens relativ flach zur Sache geht, wenn man dann die ersten Höhenmeter zu bewältigen hat, sollte man wahrscheinlich einmal von seinen Vorstellungen, was die Pace betrifft, ein bisschen weggehen.
Definitiv.
Und vielleicht einfach schauen, dass man halbwegs normal atmen kann.
Ja, ich meine, das halbwegs normal atmen, das ist so wie, ich kann mich noch unterhalten, ja. Ich glaube eben, dass viele auch das Thema Trailrunning halt komplett eben unterschätzen, ja, und dass das viele eben dann auch ein bisschen überfordert sozusagen.
Einfach auch vielleicht am Anfang sich nicht zu viel stressen, wenn es nicht gleich laufend bergauf geht, sondern das genießen und auch einmal gehen. Es gibt auch Stellen, da gehen wir absichtlich, da sagen wir jetzt, okay, da gehen wir jetzt drauf.
Das planen wir manchmal auch gezielt ein, dass wir sagen, wir wollen die Runde bewältigen, aber wir sprechen uns jetzt gleich ab. Alles, was bergauf ist, gehen wir zügig. Wir gehen ja auch zügig, das muss man ja dazu
sagen.
Ja.
Ich hinterher.
Nein, aber ich sage mal, das dass man sich das vorher und den Rest bergab und im Flachen laufen wir dann aber unter Anführungszeichen unser normales Tempo. Aber das wollte ich vorhin nur sagen, weil du die Pace angesprochen hast, Dieter, also beim Trailrunning geht es ja eben genau um das nicht. Ja, also es geht eben genau um dieses Gefühl, das einem eben das Trailrunning vermittelt. Und natürlich, wenn ich nur flach laufe, zum Beispiel in der Lobau, kann ich schon einmal auf die Pace schauen. Jetzt kann ich so sagen, okay, wie ist es ungefähr? Nur mit der Einstellung geht man nicht in einen Trailrun. Also normalerweise, wenn man einen Trailrun macht, läuft man entweder nach Gefühl. Also man kann ja auch intensiv Trailrunning machen, man kann ja auch Bergintervalle machen. Und natürlich gehe ich dann nach einer gewissen Richtzeit oder Richtpuls und so weiter. Aber viele verstehen das falsch und sagen, ich mache halt meinen 10 Kilometer Dauerlauf statt am Asphalt im Gelände.
Vor allem, wenn dann regenerativ am Plan steht und ein Traillauf ist
schwierig.
Kann schon regenerativ sein, aber dann muss ich mich darauf einstellen, dass ich bergauf gehe.
Genau, zum Beispiel. Oder viel langsamer Lauf. Und das kann man leider nicht eins zu eins umlegen. Und das ist aber für viele, die das gewöhnt sind, im Flachen dann eher oft ein Problem, dass sie sagen, na super, ich laufe jetzt nicht im Gelände, weil dann kann ja nicht mehr Pace laufen. Aber dann haben sie die Wirkung oder den Sinn dahinter vielleicht nicht ganz verstanden, würde ich sagen. Ja,
sehe ich genauso.
Würdet ihr sagen, dass man das, nennen wir es mal, das Asphaltlaufen vom Trailrunning jetzt quasi strikt trennen sollte? Also entweder mache ich jetzt in der Einheit das eine oder ich mache das andere. Oder kann es Sinn machen, ich zum Beispiel wohne etwa 4 Kilometer vom Wienerwald entfernt, ich laufe dahin auf Asphalt, mehr oder weniger flach, dann hätte ich meinen Trail und dann habe ich natürlich wieder 4 Kilometer zurück am Asphalt.
Das mache ich auch so, das ist bei mir auch so. Also ich habe 2 Kilometer zum Trail, dann habe ich nur Trail und dann, also die Runde ist so circa 10 Kilometer, die Hausrunde, 4 Kilometer davon Asphalt. Das ist Warm-up und Cool-down.
Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Es hängt halt, wie gesagt, dann nur davon ab, wenn du jetzt einen strengen Trainingsplan hast und an dem Tag hast du vielleicht Intervalle stehen und sagst, nein, ich laufe jetzt lieber in den Wald, dann macht es natürlich keinen Sinn sozusagen. Wenn das jetzt aber ein Dauerlauf ist und du weißt in etwa, wie kann ich das Tempo anpassen im Gelände oder ich konzentriere mich die ersten 4 und die letzten 4 aufs Tempo und dazwischen laufe ein bisschen nach Gefühl oder nach Puls und vor allem, wenn das mit dem Trainer abgesprochen ist, ist es sogar begrüßenswert, vor allem in einer Jahreszeit, wo es jetzt nicht vielleicht so aufs Tempo drauf ankommt oder auf den Umfang. Ja. Es muss halt immer in den Gesamtplan passen. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn jemand sagt, er läuft nur mehr Trail und will sich vielleicht auf einer Strecke im Flachen verbessern und umgekehrt. Also das heißt, es muss schon Sinn machen und es sollen jetzt, außer ich bin ein Profi-Trailrunner, es sollen jetzt sicher nicht alle Einheiten im Gelände sein. Ja, also das ist ja eine schöne Abwechslung, wenn einmal wieder was vielleicht am Laufband ist oder im Flachen oder auf einer Laufbahn sogar. Ja.
Ja.
Also das machen wir im Grunde auch so, ja.
Ja, eigentlich schon. Also ich laufe trotzdem meine flachen Sachen nicht so gerne, aber ich mache es auch. Auch am Laufband, aber ja, gehört dazu.
Ja.
Also wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, Trailrunning ist also eine Sache, die man sehr nach Gefühl gestalten soll. Die Pace, die ich vielleicht vom, wie schon erwähnt, vom Asphaltlaufen gewöhnt bin, an der ich mich orientieren kann, lieber gleich mal vergessen, besonders am Anfang. Jetzt ohne zu viel verraten zu wollen, weil schließlich gibt es ja den Trailrunning Workshop Ende November. Was würdet ihr sagen, der trainingstechnische Nutzen von Trailrunning?
Die Ausdauer wird verbessert, die Muskulatur wird verbessert, der Beine, vor allem hintere Oberschenkelmuskulatur, ordentlich.
Ja, also die Kraft-Ausdauerfähigkeiten auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber vor allem jetzt beim Bergauflaufen, bergab aber auch. Also bergab ist auch viel Technik.
Koordination meine
genau, ich. Genau, Koordination. Ja, die Kondition natürlich auch. Es ist ja immer die Frage, was trainiere ich jetzt im Trail? Mache ich jetzt wirklich einen lockeren Lauf und schaue wirklich auch, dass zum Beispiel die Herzog ganz niedrig bleibt? Oder mache ich zum Beispiel mein Intervalltraining dann einmal am Berg oder bergauf sozusagen? Aber grundsätzlich, wenn man einfach von der Anforderung her das sieht und sagt, okay, ich laufe bergauf, bergab, dann wird vor allem die Muskulatur ganz anders angesprochen. Aber was auch nachteilig sein kann, ist, die Lauftechnik verändert sich halt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine sehr schlechte Lauftechnik schon habe im Flachen und ich laufe dann nur mehr bergauf und bergab, wo man ja teilweise gar nicht so auf die Technik achten kann, weil gerade bergab, wenn da viele Wurzeln sind oder so, muss ich mich eher orientieren, stabilisieren und kann nicht jetzt auf jeden Schritt achten. Das heißt, jemand, der vielleicht an seiner Lauftechnik noch arbeiten sollte oder wo es wirklich große Defizite gibt, der sollte das vielleicht dosierter einsetzen oder halt wirklich zuerst sich auf die Verbesserung jetzt zum Beispiel der Lauftechnik konzentrieren.
Vor allem der Schritt bergauf ist ja klein und nach vor gebeugt zum Hügel hin, also zum Berg hin. Und wenn ich schon prinzipiell einer bin, der sehr nach vorne geneigt ist, dann wird das ja noch extremer.
Also das kann dann auch ein Nachteil sein oder die Schrittlänge, ja. Wenn ich vielleicht generell eine sehr kurze Schrittlänge habe oder eine schlechte Frequenz und dann laufe ich nur mehr bergauf, dann habe ich zwar starke Beine, aber ich werde jetzt vielleicht eben nicht meine Defizite jetzt im flachen Laufen sozusagen oder beim Asphaltlaufen jetzt wirklich gut verbessern, eher vielleicht sogar verschlechtern, ja.
Was würdet ihr sagen, welches Equipment gibt es Spezielles, das auch Anfänger unbedingt für das Trailrunning haben sollten? Stichwort Schuhe vielleicht?
Schuhe. Ganz wichtig, ja. Schuhe. Wirklich Schuhe mit Profil und die sind teilweise sogar günstiger als die normalen Laufschuhe. Mhm. ja, sich einfach auch beraten lassen, ob man da eine Stütze braucht oder ob man ein Neutralläufer ist, aber auf jeden Fall Schuhe mit Profil.
Also da gibt es ja mittlerweile schon Trailrunning-Schuhe für wirklich jedes Terrain. Ja, also
Hybrid-Schuhe.
Es ist zum Beispiel ein Unterschied, welche Distanzen man im Trail läuft und auch auf welchem Untergrund. Mhm. Also zum Beispiel für Speed-Trails. Das Lustige ist, Speed-Trails sind, glaube ich, 20 bis 30 Kilometer. Also sagen wir so bis maximal 20 Kilometer, wo
die
man wirklich eher genau schnell läuft. Die haben natürlich jetzt weniger Dämpfung und haben vielleicht ein bisschen ein härteres Sohlenmaterial als jetzt zum Beispiel Schuhe für Ultra-Trails. Also das kann man sich ein bisschen ähnlich vorstellen wie beim normalen Laufschuh. Lightweight-Schuhe und wirklich Stability-Schuhe oder halt Schuhe für längere Distanzen sind grundsätzlich ganz anders. Und was uns auch schon untergekommen ist oder wir auch schon verwenden, sind Schuhe wirklich speziell fürs alpine Gelände, wo zum Beispiel auch der Ferseneinsatz oder die Fersenpartie einfach viel, viel stabiler und steifer sozusagen ist, weil bei manchen Trails schon ist leider so, dass man jeden Stein spürt. Und wenn man jetzt wirklich im hochalpinen Gelände unterwegs ist, ist es dann eher sehr unangenehm, vor allem dann auch beim Umknicken. Also wenn man es jetzt professioneller angeht, dann kann man sich da auch austoben. Aber wie die Cora schon gesagt hat, wichtig ist auf jeden Fall mal der richtige Schuh und dass man überhaupt einen Trailschuh hat. Vor allem nämlich im Sommer ist es ja oft sehr leicht, da kann man ja auch mit einem normalen Schuh laufen, kenne ich auch viele und das geht auch. Ja. Nur sobald einfach nur es geregnet hat, ja, oder Winter, von dem brauchen wir gar nicht reden, wird es halt dann schon oft ein bisschen rutschig und dann verwenden wir zum Beispiel ganz gern diese Grödeln, die man noch über die Schuhe drüber gibt.
Aber nur bei Schnee haben wir die.
Bei Schnee und bei Eis ist es vor allem super. Ich hätte mir das nie gedacht, dass ich über eine eisige Strecke bergab mich irgendwann traue zu laufen.
Sie war ein Angsthase.
Ja, genau. Aber dank der Grödeln funktioniert es wirklich super und das kann ich jedem empfehlen. Auch fürs Wandern ist das schon super zum Beispiel. Ja.
Ich möchte was zu den Schuhen noch sagen. Mittlerweile haben die Schuhe auch vorne bei den Zehen so eine Verstärkung, ein bisschen eine höhere Sohle oder was ist das so? Gummi.
Das oben meinst du jetzt?
Ja, genau, wenn man gegen einen Stein läuft, dass der Zehen sich nicht blau verletzt.
Ja, genau. Ja. Also wird natürlich immer weiterentwickelt, aber das auf jeden Fall. Und was man aber nicht, das möchte ich an der Stelle auch sagen, weil mir das letztens untergekommen ist, ein Laufschuh mit Gore-Tex oben oder unten oder irgendwas ist nicht automatisch ein Trailschuh. Ja, also es ist sogar, die Trailschuhe, die es gibt, die sind sowieso alle wasserabweisend. Ich meine, wasserdicht ist ein bisschen weit hergeholt, weil wenn oben das Wasser reinrinnt, ist auch nicht mehr wasserdicht.
Aber Trailschuhe, die Gore-Tex drinnen haben, sind ja auch nicht gut, weil wenn ich in eine, ich sag mal, Pfütze reinsteige, dann kommt das Wasser nicht raus aus den Schuhen, wenn ich einen Gore-Tex-Schuh habe und dann habe ich da meinen See im Schuh.
Ja, also das war
also vor
10, 15 Jahren ist einem im Winter immer empfohlen worden, ja, einen Winterlaufschuh und der hat dann Gore-Tex irgendwie drinnen. Aber was viele nicht bedacht haben, ist, ein Trail-Running-Schuh oder ein Winterlaufschuh wird hauptsächlich durchs Profil gekennzeichnet und jetzt nicht unbedingt nur durchs Obermaterial. Ja. Und da würde ich euch empfehlen, da kann man auch gern von den gängigen Marken weggehen. Das müssen nicht die größten, bekanntesten und vor allem nicht die teuersten Marken sein, sondern gerade beim Trailrunning gibt es einige Nischen oder Nischenhersteller, die gar nicht so bekannt sind, aber viel bessere Produkte jetzt zum Beispiel fürs Trailrunning liefern. Ja. Und um bei den Produkten zu bleiben, also die Schuhe sind wichtig, aber wenn es dann länger wird, was braucht man dann auf jeden Fall noch?
Einen Trail-Rucksack, den habe ich mittlerweile sehr gern. Den nehme ich auch bei so kurzen Einheiten manchmal, weil es einfach so bequem ist, es wackelt nichts hin und her, man hat den da wie eine Weste an und
genau, also das schaut aus wie so eine Art Weste, sie nennen es ja manchmal Weste. Der Vorteil ist, du kannst wirklich vom Handy, Taschentücher, Verpflegung, natürlich Getränke, ganz wichtig, Regenjacke, da gibt es ja so eine richtige Packliste. Vor allem, wenn man dann Trailrunning Guide ist, was man mithaben muss, ja, bis zum Erste-Hilfe-Paket und so weiter, ja, Rettungsdecke, was weiß ich, alles, ja. Das haben wir meistens jetzt nicht alles mit, weil wir zwei uns, sage ich mal, ganz gut einschätzen können. Aber bei der Verpflegung, da erlebt man beim Trail oft schon seine blauen Wunder, weil man denkt sich, auf die Distanz, die kenne ich, da brauche ich sicher nur das und das. Dann ist es aber vielleicht auf einmal heiß oder man braucht dann doch länger, weil man bergauf vielleicht langsamer ist. Und gerade ich habe dann oft schon am Schluss von einem Trail schon Unterzucker zum Beispiel bekommen, weil wir einfach dann länger unterwegs waren als gedacht. Und wenn man darauf anfällig ist, dann ist es natürlich gerade im Gelände schon auch unangenehm, weil am Asphalt kann man nur irgendwie dahin traben und muss sich nicht mehr so konzentrieren. Aber beim Trail muss man wirklich bis zur letzten Sekunde, sage ich jetzt mal dramatisiert, konzentriert bleiben, weil gerade am Schluss passieren dann eher die Fehler und vielleicht auch die Verletzungen, wenn man dann umknickt, weil man glaubt, ich bin eh schon in 100 Meter beim Auto, dann übersieht man die letzte Wurzel und weil man dann auch schon müde ist, passiert dann vielleicht wirklich was. Ist uns noch nie passiert, aber ich habe Gott sei Dank mit der Cori immer eine gute zusätzliche Verpflegungsstation dabei.
Das stimmt.
Also zu zweit sind wir noch nie zu kurz gekommen.
Nein, aber weil ich weniger brauche.
Genau. Und sie immer schon für mich was mitgehabt hat. Ja. Und für den Hund müssen wir natürlich dann auch noch immer was mitnehmen. Ja. Also unsere Rucksäcke haben, also wir haben eigentlich immer ein Gewichtstraining, unsere Rucksäcke haben oft gern 2 oder mehr Kilo, weil alleine die Getränke schon natürlich so schwer sind und so viel sind. Ja.
Aber der Akku hat auch seinen Rucksack.
Akku hat auch einen eigenen Rucksack, ja.
Eine letzte Frage zu den Schuhen. Gilt bei den Trailrunning-Schuhen Ähnliches wie bei den Asphaltschuhen? Je länger die Distanz ist, die ich laufe, desto größer sollte der Schuh sein?
Größer.
Also von der Sohle her würde ich schon...
50 Kilometer hast du dann so ein U-Boot.
Also keine Carbonsohle. Man braucht beim Traillaufen keine Carbonsohle.
Na bitte nicht.
Aber... Bei längeren Distanzen habe ich schon andere Schuhe an.
Aber du hast keine 50 oder so?
Nein,
oder
38.
Ja.
Nein, aber schon eine bequemere Sohle, sage ich mal.
Ja, weicher ist einfach. Weicher, wobei das beim Trailrunning ein bisschen anders ist, weil der Schuh trotz allem ja relativ stabil sein muss und nicht so viel nachgeben darf. Das mit größer her jetzt so eigentlich auch zum ersten Mal. Ich kann mir das vorstellen, weil der Fuß natürlich mehr anschwillt sozusagen und dem noch mehr Platz braucht. Aber ich glaube, das ist so diese klassische Sache mit, ja, der Laufschuh sollte circa, was weiß ich, eine halbe bis eine Nummer größer sein als der normale Schuh. Also so handhab's ich. Ich habe 38er normalerweise und bei den Laufschuhen habe ich halt 39 bis 39er Drittel oder so. Kommt auf den Hersteller drauf an, aber
Also ich würde gehen wie bei den normalen Laufschuhen.
Ja. Und vor allem, wer läuft ja dann wirklich so lang? Und die, die wirklich Ultra-Trails laufen, die sind dann meistens eh solche Freaks, dass sie sich damit eingehend beschäftigen und auch mehrere Modelle haben und so weiter. Ja. Und bei ganz langen Bewerben wechselt man dann manchmal sogar die Schuhe. Also wenn es jetzt 150 Kilometer Trail ist, dann hat man seine Versorgungsstationen und wechselt dann auch die Schuhe. Also von dem her.
Ist das so? Wirklich?
Ja, also bei den alpinen Dingern ist das schon manchmal so. Jetzt würde ich nicht sagen, dass das jeder macht, aber ich kenne es von ein paar, dass die wirklich dann oft 2, 3 verschiedene Schuhe mit haben oder wenn das Terrain wechselt. Weißt du, wenn die in der Stadt loslaufen und dann geht es durch den Wald und dann sind sie im Hochalpinen, dann wechseln die schon die Schuhe. Aber das ist jetzt sehr spezifisch, ja.
Das machen wir nicht.
Nein, das machen wir nicht. Wobei, jetzt einmal nicht, ja.
Abgesehen von dem, was ihr gerade erzählt habt, gibt es noch irgendein Equipment, vielleicht kurze Packliste für den Rucksack, was man unbedingt dabei haben sollte?
Also ich habe bei den langen Trailläufen gerne die Trailstöcke dabei, die helfen bergauf ganz gut, ich mag das ganz gern. Ja, Regenjacke, genau. Vielleicht ein extra T-Shirt.
Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange man unterwegs ist, aber das mit den Stöcken hat sich auf jeden Fall schon bewährt, vor allem im Winter, wenn es bergauf lange geht. Da kann man sich irrsinnig viel Kraft ersparen. Allerdings sollte man es nur dann mitnehmen, wenn man es vorhat einzusetzen. Meistens haben es wir dann mitgehabt, wenn wir es nicht braucht haben und umgekehrt. Na, Spaß. Aber das hilft dann auf jeden Fall. Wind- und Regenjacke kann sich dann nützlich erweisen, wenn man vor allem in ein unbekanntes Gebiet geht, was man noch nicht kennt. Oder wenn man, was eben zum Beispiel im Gebirge oft ist, wenn man zum Beispiel durch einen Wald wo läuft und es ist vielleicht noch wärmer und so weiter. Und dann ist man vielleicht auf einmal über 1000 Meter. Und das haben wir zum Beispiel in Kroatien erlebt, im Velebit. Da waren wir wirklich so circa bei 1000 Meter, das war noch mitten im Wald und auf einmal ist es aber richtig kühl geworden. Da waren wir dann auf 1100 oder 1200.
1400.
Ja, und das war dann wirklich, aber so circa, sage ich mal, ab 1000 Meter ist mir vorgekommen, wie wenn das Wetter unter Anführungszeichen umschlägt. Und obwohl es da schon fast Sommer war, war es dann doch ein bisschen kühler. Und natürlich beim Bergablaufen, ich meine, außer man stürzt sich da jetzt runter, wenn man eher dann gemütlich vielleicht bergab läuft, dann wird es natürlich auch kühler. Ja, also das heißt, so eine dünne Regenjacke, da gibt es super Trailjacken, die sind ganz leicht. Sind aber mehrere Stunden wirklich wasserdicht. Da zum Beispiel, muss ich auch wieder dazu sagen, da gibt es sehr wenige Hersteller, die das abdecken können. Ja, und gerade oft die gängigsten können das nicht. weil da gibt es auch von diesen ganzen internationalen Trailverbänden ganz streng vorgeschriebene Richtlinien beim Wettkampf, welche Wassersäule hast du, glaube ich, ja, in Millimeter HG oder so, wie viel die sein muss.
5000 oder so.
Ja, ich weiß gar nicht wie viel, aber die muss relativ hoch sein, nämlich damit du, wenn du jetzt 6-7 Stunden vielleicht unterwegs bist, damit dir auch nichts passiert. Und da gibt es einige Hersteller, die Jacken sind nicht so günstig, aber die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade natürlich auch, wenn man im Herbst, Winter unterwegs ist, da gibt es noch alles Mögliche. Aber ich sage mal so, für den klassischen Trailläufer, wie die Cori schon gesagt hat, also Stöcke sind vielleicht ganz gut, Regenjacke, was ist noch in unserem Rucksack normalerweise drinnen?
Handy.
Handy, ganz wichtig, voll aufgeladenes Handy. Wir machen es ja oft so, nicht nur, weil wir unsere Ruhe haben wollen, sondern auch um Akku zu sparen, dass wir entweder Flugmodus oder das Handy komplett ausschalten. Warum?
Aber nur einer von uns.
Genau, ich habe es immer eingeschaltet.
Das ist richtig.
Nein, weil auch dann natürlich, wenn was ist, ja, und wenn man zu zweit ist, ist es leichter, dann hat man noch genug Akku. Ja, also wenn man es wirklich ausschaltet und dann wieder einschaltet, dann ist das halt, sage ich mal, gescheiter. Wobei für die Routenführung haben wir es dann oft sogar an. Ja. Die anderen Dinge sind eh am Rucksack drauf. Also dieses Notpfeiferl und so, das ist eigentlich drauf. Das braucht man auch bei Wettkämpfen. Natürlich Verpflegung.
Gel, Gummibärli.
Ja, also wir haben immer genug eben Getränke und verschiedene Arten von Kohlenhydraten mit, das muss man auch sagen, weil wenn man länger unterwegs ist, man kann vielleicht Agil nehmen oder so, ja, wir nennen es jetzt Gummibärli, es sind keine Gummibärli, aber so Gummibärli-artige Energielieferanten, ja, aber wir haben dann auch Riegel mit, weil natürlich man möchte nicht immer nur so was Gelartiges oder Flüssiges, sondern man möchte dann vielleicht mal zwischendurch was zum Beißen haben. Ja,
Datteln und Cashewnüsse habe ich.
Genau, auch was mit. Man natürlich vertragt, aber schon Energiequellen, die man braucht, also Kohlenhydrate und wenn nötig auch Fette, wenn man es vertragt und wenn man nicht jetzt sozusagen schnell unterwegs ist. Und ansonsten halt Persönliches, aber das sind einmal so die wichtigsten Sachen. Und wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, dann wird halt empfohlen, dass zumindest einer so ein Erste-Hilfe-Paket mietet. Es reicht dann oft schon ein Pflaster, aber wenn wirklich was Gröberes passiert und wer umknickt.
Ein Dreieckstuch.
Ja, dass man zumindest das vielleicht ein bisschen stützen kann und so weiter. Oder halt, dass nicht nur mehr passiert. Aber haben wir Gott sei Dank noch nie gebraucht, aber auf den Camps hat immer einer von uns oder je nachdem, wenn man eine eigene Gruppe hat oder immer jeder Guide, da muss man schon mehr mitnehmen. Und man muss auch für die Leute vorausdenken, die haben meistens zu wenig mit, auch an Verpflegung. Und da haben wir dann oft auch wirklich die Getränke mit und die Verpflegung. Und das ist ja so dieser Ehrenkodex im Trailrunning. Man ist da nicht egoistisch und denkt sich, ja, ich brauche eh nur das, mehr nehme ich nicht mit. Sondern deshalb ist die Cori immer so nett und hat für mich was mit. Man denkt eigentlich schon immer an den anderen. Warum auch? Natürlich auch ein bisschen aus Eigennutzen, weil wenn einer auf der Strecke bleibt, kommt man ja selber auch nicht weiter. Deshalb sollte man da auch ein bisschen mehr an die anderen Teilnehmer noch denken, sozusagen. Ja.
Als unter Anführungszeichen normaler Läufer, also Asphalt, sollte man ja doch hin und wieder mal eine Lauftechnikanalyse respektive ein Lauftechniktraining machen. Wie sieht das beim Trailrunning aus?
Also wenn man anfängt mit dem Traillaufen, vor allem bergab, muss man sich bewusst sein, dass man eine gewisse Koordination haben sollte.
Und Feinmotorik.
Und Feinmotorik, ja. Das heißt, dass vielleicht doch mal vorher zu Hause üben mit Gleichgewichtsübungen und eventuell natürlich auch eine Lauftechnikanalyse sich gönnen.
Weil die Feinmotorik hängt auch sehr stark damit zusammen, wie gut jetzt meine Sensormotorik ist. Die kann ich, sage ich mal, eben auch gut zu Hause trainieren mit so Balanceübungen und so weiter. Aber natürlich, wie in jeder Sportart, muss ich das auch direkt im Gelände üben. Ja, und wir haben schon oft gesehen, gerade das Bergablaufen stellt einen oft wirklich vor eine große Herausforderung, weil witzigerweise zum Beispiel, es gibt Passagen, die laufen wir im Winter bergab, also ob nichts wäre, ja, also da laufen wir wirklich Vollgas runter und auf einmal im Sommer sieht man, oh, da sind ja Steine und Wurzeln und dann läuft man auf einmal viel vorsichtiger runter, weil natürlich dann quasi Hindernisse im Weg sind. Und da ist es schon sinnvoll, das einmal wirklich analysieren zu lassen und das machen wir zum Beispiel im Trailrunning Workshop auch, dass wir das nicht nur analysieren, sondern dann halt auch Tipps geben und das wirklich in der Praxis, also im Gelände trainieren, weil was die große Gefahr ist, ist nicht jetzt unbedingt das Verletzen, weil wenn es wirklich eine gefährliche Passage ist, wird man eh gehen, aber dass sich viele einfach dadurch auch etwas zum Beispiel kaputt machen, weil sie dann vielleicht mit hohem Tempo bergab falsch laufen und dann tun halt einmal die Knie weh oder irgendwas anderes, weil einfach die ganze Laufhaltung nicht stimmt und weil man dann vielleicht trotzdem schnell runterlaufen will. Und das habe ich schon oft erlebt, dass dann das Trailrunning irgendwann halt nicht mehr gemacht wird oder keinen Spaß mehr macht oder auch nicht mehr geht, weil sich dann diese Personen auch die Knie komplett ruiniert haben. Und das wäre natürlich schade, weil Trailrunning schon sehr wertvoll ist jetzt für jeden Läufer eigentlich, ja.
Ja, vor allem auch, wo man seinen Blick hinrichtet, wenn man bergab läuft, ist auch wie beim Radfahren, beim Mountainbiken, wenn ich direkt am Boden schaue, dann funktioniert das meistens nicht so gut. Also ich muss immer den Blick ein bisschen weiter vor, dass ich schon ein paar Sekunden vorher weiß, okay, welche Wurzel kommt jetzt, welcher Stein oder wie steil wird es jetzt, dass ich mich mental auch darauf vorbereite.
Ja, und worauf ich den Fokus lenke, weil wir zum Beispiel unterhalten uns schon sehr viel beim Trailrunning, aber wenn jetzt eine schwere Bergabpassage ist, dann ist jeder auf sich konzentriert und dann wird da auch nicht getratscht oder so, weil dann weiß man einfach, okay, jetzt müssen wir uns kurz konzentrieren, jetzt läuft jeder bergab, dass nichts ist und dann, wenn man wieder im Flachen ist, dann kann man sich ja wieder in Ruhe unterhalten. Und das ist auch so, also wer viel wandern geht, wird das vielleicht kennen. Es ist natürlich gesellig und so weiter beim Wandern und Bergsteigen, dass man sich unterhält, aber es gibt einfach dann auch Passagen, wo es besser ist, sage ich mal, dass man den Mund hält, weil man sich einfach auf den Berg konzentrieren muss und auch auf das Gelände. Und ich sage immer, der Berg bestraft einen eh sofort. Ja, also wenn man nicht aufmerksam ist, dann knickt man um oder tritt halt falsch. Beim Trailrunning, was man nicht vergessen darf, ist, die Geschwindigkeit ist viel höher. Also auch wenn man langsam läuft beim Bergsteigen, habe ich relativ einen stabilen Tritt, habe auch andere Schuhe, die gehen auch viel höher rauf und so weiter. Beim Trail, wenn ich da unkonzentriert bin, alleine durch die Beschleunigung und durch die Geschwindigkeit, kann dann auch oft mehr passieren. Ja, und deshalb ist es natürlich noch wichtiger, dass man da sicher ist. Und gerade für Anfänger, die noch nie im Gelände waren, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass sie sich das einmal jetzt vielleicht bei einem Workshop oder einfach von einem Experten einmal anschauen lassen. Ja.
Aber man braucht keine Angst haben.
Genau, Angst ist immer schlecht, ja. Aber Respekt.
Wir hoffen, wir haben euch in diesem Podcast Lust gemacht auf Trailrunning. In diesem Zusammenhang sei nochmal hingewiesen auf den Trailrunning Workshop mit Corinna und Lissi am 27. November. Und vielleicht wollt ihr beiden zum Abschluss noch ganz kurz sagen, was so ungefähr für diesen Workshop geplant ist.
Also der Workshop besteht aus einem kleinen Theorieteil und aus einem großen Praxisteil, weil das natürlich sehr wesentlich ist beim Trailrunning. Aber vielleicht kurz zum Theorieteil. Also wir werden natürlich mal grundsätzlich das Wichtigste über das Trailrunning lernen, wie man das natürlich am besten trainiert, wie man das in den Trainingsplan integrieren kann, was man natürlich auch an Equipment braucht, wie man seine Routen am besten planen kann und so weiter, was es auch an ergänzendem Training gibt dazu zum Beispiel, also Mobility, Krafttraining und so weiter. Was da auch Sinn macht. Und dann werden wir gemeinsam ins Gelände gehen und werden euch nicht nur eine wunderschöne Strecke zeigen, sondern dann auch wirklich gezielt die schwierigen Passagen trainieren, also bergauf, bergab, vor allem bergab. Und einfach auch generell euch ein bisschen dieses Trail-Gefühl mitgeben und vielleicht auch ein paar Tipps zur Routenplanung, vor allem im Raum Wien, da sind wir ja schon sehr erfahren. Und dann nach diesem Praxisteil geht es aber dann wieder zurück zu uns ins Studio und dann werden wir die Videos, die wir beim Trailrunning gemacht haben, auch analysieren. Das ist vor allem dann für die Technik ganz entscheidend und die Videos kann dann auch jeder für sich natürlich, kriegt er dann auch zur Verfügung gestellt und es ist dann auch oft ganz spannend, wenn man die nach einigen Monaten wieder vergleicht. Ja. Und ja, ich denke, der Workshop ist nicht nur für Einsteiger geeignet, sondern vielleicht auch für fortgeschrittene Läufer, die mal sich ins Gelände wagen wollen. Und wir schauen halt, dass wir wirklich alles abdecken, was jetzt jemand braucht, der vielleicht noch nicht viel im Gelände war oder noch nicht so wirklich ein Gefühl dafür entwickelt hat, was er braucht oder wie es angehen soll.
Aber natürlich sind auch die Läufer willkommen, die schon öfters jetzt auf einem Trail unterwegs waren, dass man sich da auch mal die Technik anschaut, mit ihnen vielleicht auch ein paar Routen durchgeht, persönlich mit ihnen bespricht, was man verbessern kann an Equipment, an Technik etc.
Genau, man lernt ja nie aus. Wir haben ja auch viel einfach durch eigene Erfahrungen gelernt. Ja, also beim Trailrunning ist natürlich viel auch der Erfahrungsschatz. Und nachdem wir auch schon sehr viele Sachen probiert haben, manche waren sinnvoller als die anderen, aber haben wir, würde ich sagen, beide schon sehr viel erlebt und gelernt. Und das würde man natürlich dann auch sehr gerne an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeben.
Und wir haben uns nie weh dann dabei.
Genau, das ist das Wichtigste.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Corinna, liebe Lissi, vielen Dank für das heutige Gespräch.
Dankeschön.
Danke an euch beide.